Der Pilzkompass.
Ein gemeinsames Podcast-Projekt von Tobias Traulich
und Marius Seiler. Hallo und willkommen hier beim Pilzkompass. Mein Name ist Marius.
Und ich bin Tobi.
Wir beide sind die Menschen hinterm Pilzkompass. Hier auf unserem Podcast dreht sich hauptsächlich um das Thema Pilze. Das bedeutet, wir schauen uns bestimmte Pilzgruppen an, die man gut erkennen kann. Wir schauen uns Speisepilze an, wir schauen uns Giftpilze an. Wir sprechen aber auch immer wieder mit interessanten Gästen über Pilz- und Naturthemen. Oder wir machen auch manchmal eine Pilzexkursion, wo wir euch dann mit in den Wald nehmen und die Pilze besprechen, die wir so finden. Heute machen wir nochmal eine Interviewfolge. Wir konnten Katharina Kriegelsteiner für ein Interview gewinnen. Da bin ich gespannt, da freue ich mich drauf. Katharina ist eine sehr bewanderte Pilzkennerin. Tobi, du kennst sie schon ein bisschen länger und hast auch relativ viel mit ihr zu tun, ne?
Ja, also ich denke, länger kennst du sie. Zur Info an euch, wir beide haben bei der Katharina unsere Pilzcoach-Ausbildung gemacht und auch unsere PSV-Prüfung absolviert. Na, und ich sehe sie ein bisschen öfter, weil ich auch noch andere Kurse dort mache, wo sie arbeitet. Aber ja, wir kennen sie eigentlich beide ganz gut und wir wollen, dass ihr sie auch näher kennenlernt, denn sie ist eine sehr interessante Pilzpersönlichkeit und kennt auch sehr viele Arten und macht auch richtig schöne Kurse. Ja, und da ist sie auch schon. Hallo Katharina, herzlich willkommen hier beim Pilzkompass.
Ja, hallo Tobi, hallo Marius. Schön, dass ich dabei sein darf. Danke für die Einladung.
Ja, gerne. Schön, dass es geklappt hat.
Ja, wunderbar.
Ja, schön, dass du da bist, Katharina. Wir haben noch bei den Personeninterviews ja immer den Fall, wenn sich das Gespräch an irgendeinem Punkt in irgendeine Richtung entwickelt, mit der wir uns nicht wohlfühlen oder wo wir irgendwie Schwierigkeiten sehen, dann würden wir uns das frei behalten, dass wir die Fragen dann überspringen. Eine Frage, wenn das irgendwie nicht gerade passt oder so. Ist das okay für dich?
Ja, wunderbar. Ganz klar.
Also super.
Ist klar. Dann würde ich sagen, wir starten einfach mal, indem du dich den Zuhörerinnen ganz kurz vorstellst, so mit Name, vielleicht auch das Alter und so grober Wohnort und was du so machst.
Mein Name ist Katharina Kriegelsteiner. Ich bin 1974 geboren und ich wohne in Spreitbach. Das ist im Ostalbkreis. Dieser Ort ist in der Nähe von Schwäbisch Gmünd und dort in der Nähe befindet sich auch unsere Pilzschule.
Voll krass, ich weiß ja, du arbeitest in einer Pilzschule mit, weil ich war ja auch bei euch in den Kursen gewesen und so. Aber das ist ja dann, ja, kann man schon sagen, dann sind die Pilze ja dein Hauptberuf und so deine Passion wahrscheinlich auch geworden inzwischen. Magst du uns mal erzählen, wie sich das bei dir so entwickelt hat? Also du bist ja wahrscheinlich nicht als Pilzprofi geboren.
Nein, ich bin nicht als Pilzprofi geboren, aber klar kann ich ein bisschen was darüber erzählen. Bei mir ist es auch so, wie bei vielen anderen, dass ich schon mit meinen Eltern als Kind in den Wald gegangen bin, um Speisepilze zu sammeln. Und das hat mir damals schon Spaß gemacht. Aber wie gesagt, einfach so mit dem Fokus Speisepilze. Und ich sag mal, als junge Erwachsene, so wenn man dann studiert und seinen ersten Job hat und so weiter, da ist das eher so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Da hat man ja auch viele andere Dinge zu tun. Aber so, sage ich mal, mit Anfang 30 hat mir das wieder total viel Spaß gemacht. Ich bin oft am Wochenende in den Wäldern unterwegs gewesen, auch auf Speisepilzsuche. Also ich kannte da nicht so viele Arten, aber war sehr interessiert und mir hat das alles total gut gefallen. Und ich bin auch öfter mit den Stuttgarter Pilzfreunden mal auf Exkursion gegangen, weil zu der Zeit habe ich in Stuttgart gewohnt und ja, hatte unheimlich Interesse an der Natur und speziell eben an den Pilzen. Und ja, richtig vertieft beschäftige ich mich, ja, seit ich meinen Mann kenne mit den Pilzen. Genau. Und dadurch, dass ich meinen Mann kennengelernt habe, war ich natürlich auch oft mit ihm auf Exkursion und somit hat sich natürlich meine Artenkenntnis extremst vertieft. Und ich bin natürlich auch zu anderen ja, Fortbildungen gegangen, zu anderen Mykologen, habe auch die Fachberaterausbildung der Deutschen Gesellschaft für Mykologie gemacht. Und somit, ja, hat sich dieses ganze Wissen schon ganz schön ausgeweitet und auch vertieft.
Dann sprechen wir da ja über eine inzwischen mehr als jahrzehntelange Erfahrung, die du da jetzt mitbringst, oder?
Also so richtig vertieft beschäftige ich mich tatsächlich damit, seit ich den Lothar kenne. Und das ist jetzt ungefähr ja 11 Jahre, 11, 12 Jahre.
Wow, toll.
Ja, zu deinem Mann wollen wir dich später auch noch mal kurz was fragen. Aber das soll ja erstmal um dich gehen hier. Das ist ja
Ja,
das Hauptthema.
genau.
Du hast ja schon gesagt, du leitest mit ihm die Pilzschule.
Ja.
Ja, wie lange gibt es die schon und wie war da so der Anfang? Also war das schwierig für dich oder für euch? Das ist ja sicherlich nicht von 0 auf 100 gleich so gut funktioniert, ne?
Also die Pilzschule Schwäbischer Wald, die gibt es seit 2012, also mittlerweile jetzt seit 12 Jahren. Und damals war ich noch nicht dabei, damals kannte ich den Lothar noch nicht. Er hat die Pilzschule gegründet und ja, für ihn war es natürlich so ein Start. Klar, das ist immer schwierig, selber sich was aufzubauen, aber er hatte schon ein ganz großes Repertoire natürlich, weil er sich sehr, sehr gut mit der Natur und speziell mit den Pilzen auskennt. Und er war ja auch kein unbeschriebenes Blatt. Also von dem her, er ist seit seiner Kindheit, Jugend als Pilzexperte bekannt. Und von dem her, er hatte auch, bevor er die Pilzschule gegründet hat, schon bei manchen Pilzvereinen einfach auch so als Gastdozent mal was gemacht oder so. Und von dem her hat es bei ihm ganz gut gestartet. Ich bin erst 2017 dann hauptberuflich in die Pilzschule mit eingestiegen.
Naja.
Und bei mir war es tatsächlich so, dass es das schon ein bisschen Zeit brauchte, bis das bei mir auch gut anlief. Also ich habe mit Pilzcoach-Ausbildungen angefangen und damals war auch Pilzcoach noch nicht so bekannt. Und ich sage mal, meine allerersten Kurse, da waren, glaube ich, 4 Teilnehmer dabei. Und auch bei Anfängerkursen habe ich manchmal mit 2 Leuten gemacht, weil zwar gab es Pilzschule Schwäbische Wald, aber den Lothar kannte man schon, aber mich kannte man ja so in dem Sinne noch nicht. Und ob die das auch so gut macht und so weiter, wusste man ja noch nicht. Und von dem her musste sich das auch entwickeln. Also das ist auch so ein bisschen so die Info an alle anderen, man muss schon auch ein bisschen Durchhaltevermögen haben, wenn man sich sowas aufbauen möchte. Also klar, heutzutage ist zum Beispiel auch Pilzcoach sehr bekannt und sehr beliebt und sehr begehrt. Also das ist heutzutage wirklich was, wo ich sage, ja klar, auch wenn jetzt jemand, der noch nicht so bekannt ist, sowas anbietet, der wird da schon Zulauf haben. Aber zu der Zeit, wo ich das angefangen habe, da war das zum Beispiel noch gar nicht so bekannt.
Ich denke, das ist so eine Erfahrung, Tobi, die können wir auch bestätigen, ne? Also, als wir in unseren Regionen, sag ich mal, angefangen haben, mehr mit Pilzen zu machen, sei es irgendwelche Exkursionen oder so Seminare, das dauert immer eine Zeit, bis einen die Leute dann kennen, bis die dich auf dem Schirm haben. Ah ja, da gibt es doch in Urweiler, da gibt es doch den Tobi und so oder so, ne? Ja.
Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt läuft es bei euch gut. Also bei dir?
Also bei uns und bei mir läuft es gut. Wir haben natürlich auch ein richtig großes Repertoire an Dingen, die wir anbieten, und sind mittlerweile auch bekannt und also auch ich bin bekannt. Und von dem her, ich mache viele Pilzcoach-Ausbildungen. Und ich mache auch eben die ganzen Anfängerkurse, die auch so in Richtung PSV schon hinführen. Und ich mache natürlich auch PSV-Prüfungen, nehme ich ab. Und mache auch einige kreative Dinge. Und von dem her, ja, also ich habe so ein bisschen den Eindruck, nach Corona, also seit wir wieder ganz normal auch Seminarbetrieb anbieten dürfen, ist schon noch so ein bisschen noch mehr Hype um die Pilze.
Ah, cool.
Ja, das ist
Die
doch
waren ja
schön.
vor Corona schon sehr beliebt, ne? Also habe ich so den Eindruck gehabt. Echt cool, dass es dann noch weitergeht und auch nicht nur so eine Modeerscheinung ist, sondern es auch irgendwie von Dauer zu sein scheint.
Das freut uns auch.
Ja.
Ja, so einen kleinen Ausblick hast du ja jetzt gerade gegeben, was ihr so Kurse macht. Was macht ihr ansonsten noch?
Also bei uns ist es tatsächlich so, dass wir fast das ganze Jahr Kurse anbieten. Und jetzt gerade so in der Frühjahrssaison gibt es einerseits natürlich die Frühlingspilze, die interessant sind, aber auch Kurse wie Mooskurs oder Flechtenkurs. Die Moose sind ja auch deswegen spannend, weil sie Zeigepflanzen für das Waldhabitat sind, ob wir eben sauren oder basischen Boden haben und solche Dinge zeigen die ja unter anderem an. Wir haben natürlich dann auch so, sage ich mal, in Richtung der normalen Pilzsaison, wenn wir jetzt so über Spätsommer, Herbst sprechen, Anfänger, fortgeschrittenen Kurse, Spezialistenkurse, die sich nur mit bestimmten Gattungen beschäftigen, aber auch Kreatives, zum Beispiel, ich mache ja auch Färbekurse. Also von dem her, ja, das Angebot ist wirklich groß.
Dann seid ihr ja auch wirklich so 100% selbstständig, ne? Wie ist das denn so? Was gefällt euch an eurer Selbstständigkeit am besten und was nervt euch am meisten?
Also Selbstständigkeit ist deswegen toll, weil man sich natürlich alles selber einteilen und selber planen kann. Also die Selbstständigkeit, die gibt einem natürlich die Möglichkeit, ja, zu sagen, okay, wir blocken jetzt mal im Sommer einen gewissen Zeitraum von 6 Wochen für eine große Exkursionsreise, um sich mykologisch weiterzubilden. Also da waren wir dann eben auch schon in Skandinavien, in Rumänien. Also da hat man halt die Freiheit, wirklich auch mal große Zeitblöcke für solche Exkursionsreisen einfach sich freizuhalten. Was bei der Selbstständigkeit natürlich schwierig ist. Also man ist natürlich so von äußeren Umständen abhängig. Also jetzt gerade, um noch mal kurz auf Corona einzugehen. Also damals konnten wir halt gar keine Kurse geben. Also das sind dann halt solche, ja, Dinge, die, ja, wo man kein Netz hat, was einen auffängt. Also das ist schon ein bisschen, ja, die Unsicherheit, aber da muss ich sagen, haben wir ja glücklicherweise auch noch wissenschaftliche Aufträge, die wir auch noch machen. Und von dem her sind so diese zwei Standbeine, also wissenschaftliche Aufträge und Seminare geben. Da hat man dann natürlich doch noch eben die Möglichkeit, ja, durch andere Dinge, die man dann, wo man noch Geld bekommt, da hat man dann eben die Möglichkeit, doch durchzukommen.
Mit wissenschaftlichen Aufträgen meinst du so Kartierungsaufträge vom Landesamt oder Forstamt oder sowas?
Genau, wissenschaftliche Aufträge von der unteren Naturschutzbehörde oder auch in den Nationalparks. Gerade zum Beispiel, ich habe schon viel im Nationalpark Bayerischer Wald gemacht. Dort gibt es dann solche wissenschaftlichen Projekte in Zusammenarbeit mit verschiedenen Universitäten, wo dann auch immer wieder verschiedene ja, Probeflächen angeschaut werden, wo man auch über Jahre hinweg immer wieder dorthin geht, um zu schauen, wie sich das Pilzwachstum verändert. Da gibt es natürlich sehr, sehr viele unterschiedliche Fragestellungen. Also manches ist nur auf Totholz. Manchmal gibt es so Dinge, wo einfach bestimmte Flächen immer wieder angeguckt werden, auch zu verschiedenen Jahreszeiten. Also da gibt es sehr, sehr unterschiedliche wissenschaftliche Projekte.
Cool, dann kann man da auch unterschiedlichste Zeiten, ne, für einsetzen, um sich die Flächen anzugucken.
Genau. Und was ich vorher noch sagen wollte zu den Schwierigkeiten bei der Selbstständigkeit, also wenn ich es jetzt mit meiner Angestellten-Tätigkeit vergleiche, man ist halt für alles selber zuständig. Also sprich, man muss die Buchhaltung selber machen. Früher bin ich halt in die Buchhaltungsabteilung gegangen und man muss sich selber um die Internetseite kümmern. Und wenn man da technische Probleme hat, dann muss man sich da halt auch durchbeißen und so weiter. Werbung, ja, natürlich muss man sich auch immer selber auf dem aktuellen Stand halten, so von den wissenschaftlichen Erkenntnissen. Also von dem her ist es ganz schön viel, was einfach dann an einem selber hängt. Aber das ist ja auch schön.
Ja, Das macht es ein bisschen abwechslungsreicher, ne?
Ja.
Kann man dann wahrscheinlich im Winter eher machen, so Büro- und Verwaltungskram.
Absolut, sowas macht man dann, schiebt man dann eher auf den Winter.
Ja, bei einer solchen Bandbreite an Kursangebot und bei so wissenschaftlichen Arbeiten, da brauchst du ja auch ein ordentliches Hintergrundwissen, ne? Kannst du uns sagen, was du denn so vorher gemacht hast? Wie ist da so eben der Hintergrund? Vor allem auch natürlich bezüglich mit den Pilzen, was du da so gemacht hast, um dich da fortzubilden.
Ich bin ursprünglich ja, Umweltingenieurin und daher kenne ich natürlich schon solche ökologischen Zusammenhänge, aber da hatte ich natürlich keinerlei Artenkenntnis. Also klar, in meinem Studium, da hat man vielleicht mal über ein paar Zeigepflanzen und auch über Flechten gesprochen, aber ja, über Pilze gar nicht. So von meinem Werdegang, ich habe natürlich viele Kurse auch gemacht, also auch natürlich dadurch, dass ich ja mit Lothar dann bei Kursen dabei war, da habe ich ganz, ganz viel einfach an Infos mitbekommen, war aber auch bei anderen Mykologen bei Kursen und ich habe auch die Fachberaterausbildung von der Deutschen Gesellschaft für Mykologie durchlaufen und abgeschlossen. Und das war echt sehr, sehr interessant und aufschlussreich, weil man da noch mal in ganz andere Bereiche hineinblickt.
Ich
Was?
denke, generell auch bei den Pilzen ist es so ein Riesenthema, dass man sich halt damit beschäftigt, wie du schon sagst, ne? Dass man halt dranbleibt, sich die Bücher anguckt, die Arten vergleicht. Ne? Muss er jetzt die und die Sporen haben oder die und die und dann ist es der und der oder dann ist es der und der. Also ja, da muss man halt einfach viel Zeit investieren, damit dieses Wissen halt so präsent ist und dann kann man auch besser drauf zugreifen.
Absolut. Also bei der Pilzkunde ist es schon immer sehr, sehr viel Eigeninitiative, die da wichtig ist, um dann wirklich auch gut zu werden und um Arten zu kennen. Also man muss natürlich selber auch oft im Wald gewesen sein und die verschiedenen Arten auch draußen im jungen, im alten Zustand gesehen haben, damit man sie schon mal makroskopisch gut erkennt. Und ich sag mal, bei manchen Arten ist es natürlich dann makroskopisch nicht mehr möglich, die so aus der Hand raus zu bestimmen. Dann kommt halt das Mikroskop noch zum Tragen und auch da muss man halt einiges an Übung haben, um tatsächlich die Bilder, die man dann im Mikroskop sieht, auch gut deuten zu können.
Ja, das merken wir gerade selber auch, Tobi, ne?
Ja, wir fangen ja gerade so ein bisschen mehr und mehr an, selber zu mikroskopieren. Und
Ja.
manchmal weiß man da gar nicht, ja, worauf muss ich da jetzt überhaupt achten? Also was sagt mir das jetzt, was ich da gerade untersuche?
Ja. Ja.
Das Lustigste fand ich, Tobi, als wir diesen einen Schleierling da hatten, oder das waren zwei Arten, aber die sahen sich halt schon, das waren
Ja.
beides so zwei Klumpfüße oder Schleimköpfe, und die sahen sich recht ähnlich. Nicht ganz ähnlich, aber recht ähnlich. Und dann haben wir die halt gedacht, ah ja, das ist ja bestimmt nicht die gleiche Art. Und dann haben wir sie die Sporen angeguckt und die sahen halt genau gleich aus, diese Sporen. Das war echt fies. Ja,
Ja,
aber es
klar.
waren doch zwei Arten, aber das war echt so.
Und nur die
Boah.
Sporen allein, das sind halt oftmals nicht die einzigen Dinge, die man sich im Mikroskop angucken muss. Und ja, gerade so Zystiden zu finden, Schnallen zu finden und so weiter. Also das kann auch manchmal ganz schön aufwendig sein. Aber so als Tipp für den Einstieg in die Mikroskopie, finde ich es auch immer ganz gut, wenn man zum Beispiel bekannte Arten mikroskopiert. Also wenn man einen Pilz, den man kennt, vor sich hat und den einfach dann mal unter das Mikroskop legt, dann kann man auch die Literatur aufschlagen und weiß dann, okay, da muss ich jetzt nach den und den und den Merkmalen gucken. Und das ist zum Beispiel auch ein guter Einstieg, um sich mit diesen ganzen Strukturen schon mal vertraut zu machen.
Cool, danke für den Tipp. So eine Frage, die wir hier im Podcast sehr gern immer unseren Gästen stellen, die sich meistens beschäftigen sie sich ja mehr oder weniger intensiv mit Pilzen. Und ganz viele Leute, Tobi und ich sind da eigentlich auch mit drin, haben so einen Lieblingspilz oder so eine Lieblingspilzgruppe. Magst du uns mal erzählen, mit welchen Pilzen du dich am liebsten beschäftigst und mit welchen so am wenigsten liebsten?
Also in dem Sinne, wirklich einen Lieblingspilz habe ich gar nicht. Also es ist ja so vielfältig und es gibt da so viele tolle Pilze. Also von dem her fände ich das schwierig, dann zu sagen, ja, ich finde nur den einen ganz toll. Und von dem her, ja, also ich mag zum Beispiel Becherlinge ganz gern. Da finde ich eben auch das Mikroskopische ganz spannend und auch da eben in dem Fall Trüffel finde ich sehr, sehr schön, auch mikroskopisch. Bei den Lamellenpilzen, da mag ich zum Beispiel, sage ich mal, die Dunkelspore lieber als die Hellspore. Das ist vielleicht so ein bisschen, ja, womit ich mich lieber beschäftige. Seit einigen Jahren arbeite ich mich auch in die Bestimmung von Rindenpilzen ein. Das ist auch sowas, was für die wissenschaftlichen Aufträge wichtig ist. Und da geht es halt dann ja vieles in der Tiefe nur mikroskopisch. Und da habe ich wirklich auch oder brauche immer noch ganz gut Zeit, um mich da wirklich tiefer einzuarbeiten. Also das finde ich schwierig, aber da machen wir ja jedes Jahr auch mit anderen Experten so einen kleinen Workshop bei uns in der Pilzschule. Und so langsam kann ich mich damit schon besser anfreunden. Also das ist vielleicht auch so ein bisschen so der Appell, dass man sagen kann, okay, manches findet man vielleicht am Anfang gar nicht so toll, aber wenn man sich dann in der Tiefe damit beschäftigt, dann findet man dort auch Interessantes.
Du meinst so lieber auf den zweiten Blick so.
Exakt.
Ja. Ich kann mir das vorstellen, dass die Rindenpilze für diese wissenschaftlichen Aufträge recht wichtig sind, weil die ja auch recht konstant da sind, oder? Die sind so, die meiste Zeit vom Jahr sind die da, auch wenn die
Also,
anderen Pilze nicht da sind.
genau, Rindenpilze kann man auch ja oftmals im Winter finden und so weiter. Also, und sie sind halt auch so ja gerade bei vielen von diesen Totholzprojekten einfach dann elementar wichtig, ja.
Ja, dann würden wir gerne noch von dir wissen, in welchen Wäldern du denn so hauptsächlich unterwegs bist, auch bei diesen Projekten zum Beispiel. Und ja, wie sieht es da aus? Und gibt es da irgendwie besondere Pilze, die es vielleicht an anderen Orten Deutschlands nicht so gibt?
Also prinzipiell jetzt bei uns, dort wo wir unsere Kurse geben, im Schwäbisch-Fränkischen beziehungsweise im Schwäbischen Wald, da haben wir halt das Glück, dass wir sehr ausgedehnte Wälder noch haben. Wir haben so ein bisschen so eine Mittelgebirgslage, wo es auch traditionell sehr viel geregnet hat. Mittlerweile wird es auch eher schon weniger. Auch so die Erhebungen so ja um die 500 Meter rum. Und dort haben wir auch so von der Geologie ja Bereiche, wo wir viel saure Wälder haben. Aber dadurch, dass es auch öfter mal ja so eingeschnittene Täler gibt, ist man dann schon wieder in ja anderen geologischen Schichten und dort haben wir dann auch schon wieder kalkhaltige Anteile im Boden. Und von dem her ist es dann ganz interessant, dass wir dann manchmal durch ein Waldgebiet laufen und dann sowohl ja säureliebende Pilze im oberen Bereich haben und dann, wenn wir tiefer runterkommen, das so in ein Tal reinlaufen, dann haben wir eben kalkliebende Pilze. Wenn wir so richtig Kalk wollen, dann haben wir Exkursionsgebiete auf der Schwäbischen Alb. Das ist dann südlich von Schwäbisch Gmünd. Da fährt man so eine knappe halbe Stunde. Also wenn es dann so richtig kalkhaltig sein soll, dann sind diese Gebiete auch noch so in unserem Einzugsbereich. Das machen wir dann bei Exkursionen auch. Ja, und seltenere Pilze, glücklicherweise eben haben wir diese größeren Waldgebiete. Und auch gern haben wir so Exkursionsgebiete in so alten Bauernwäldern. Das bedeutet, dass die eben nicht intensiv bewirtschaftet werden, sondern einfach relativ in Ruhe gelassen werden. Da nimmt der Bauer halt im Winter mal ein paar Bäume raus, aber sonst passiert da nicht so viel. Und auch einfach anhand der Geländeformation, wenn es dann oftmals so ja, tief eingeschnittene Täler gibt, da ist es dann oft so, dass dort auch so eine Harvest-Bewirtschaftung gar nicht gemacht wird. Und von dem her sind es oftmals Wälder, die gut in Ruhe gelassen werden, wo vielleicht auch mal Totholz liegen bleiben darf und so weiter. Und was bei uns ganz schön ist, wir sind im natürlichen Verbreitungsgebiet der Tanne und von dem her haben wir halt auch ein paar interessante Tannenbegleiter. In letzter Zeit hatten wir zum Beispiel den Märzschneckling, der mag gern die Wälder, wo es auch Tannen gibt. Also ich glaube, der Tobi hat sich auch ganz gut gefreut, diesen
Ja.
Märzschneckling erst kürzlich gesehen zu haben. Und ja, was wir halt auch haben, sind ja so Pilze, die in vielen Wäldern nicht mehr so vorkommen, weil die Nährstoffsituation in vielen anderen Wäldern einfach kritisch ist, also sprich Überdüngung und so weiter. Aber da haben wir doch noch schöne Wälder, die nährstoffarm sind. Und ja, der Ziegenfußporling zum Beispiel, die Schweinsohren, aber auch der Habichtspilz oder der schwarz-weiße Rußporling, das sind ja, Pilze, die bei uns doch noch glücklicherweise häufiger vorkommen.
Toll.
Ja.
Ja, so nährstoffarme Wälder, das hat man ja immer weniger heutzutage, ne?
Ja, genau.
Ist es für euch dann auch so eine Beobachtung, je weniger intensiv die Wälder bewirtschaftet und genutzt werden, desto größer die Artenvielfalt bei den Pilzen und bei den anderen Lebewesen?
Also die Artenvielfalt bzw. die Einflüsse der Überdüngung, die sind halt extrem. Und ja, wenn dieser Wald, in den ich gehe, wenn der auch ja, sehr extensiv bewirtschaftet wird, aber daneben ist gleich ein großes Maisfeld, dann habe ich auch dort ein Problem, weil natürlich so ein intensiv gedingtes Maisfeld. Diese Nährstoffeinträge, die bleiben halt nicht nur auf dem Feld, sondern die werden halt zum Beispiel durch Wind oder durch Oberflächenwasser, durch den Regen einfach dann auch in Wälder reingewaschen. Und von dem her ist schon nicht nur die Bewirtschaftung, sondern auch, was so außenrum passiert, extrem wichtig für die Artenvielfalt.
Ja, das ist ein super spannendes und interessantes Thema zu diesem, ich sag mal, Umweltaspekt. Da wollen wir dich gerne auch später noch ein bisschen mehr zu ausfragen. Was uns jetzt noch interessieren würde, du hast ja jetzt schon spannende Infos erzählt zu interessanten Habitaten bei euch zu Hause sozusagen. Wir wissen, dass ihr öfters so Reisen in Europa macht, wo ihr euch andere Länder anguckt, ne? Du hast erzählt Skandinavien. Dort gibt es ja dann so boreale Nadelwälder oder ich weiß auch, dass ihr mal öfters am Mittelmeer seid, in Italien oder Spanien, Portugal, sowas. Was war denn da für euch so die interessantesten Habitate, wo ihr so gefunden habt oder wo du so gefunden hast? An was erinnerst du dich am liebsten zurück? Wo fährst du gerne zum Pilzurlaub machen hin sozusagen?
Also es ist natürlich eine riesige Bandbreite. Also einerseits, wir fahren natürlich im Winter sehr gern eben nach Portugal, weil das ist so ein Gebiet, wo man mit dem Auto erreichen kann, sprich, wo man dann sein ganzes Equipment dabei hat, Mikroskop und Dörex und so weiter, und wo dann im Winter auch Pilze wachsen. Also wenn man dort im Dezember, Januar, Februar ist, dann hat man wunderbare Exkursionsmöglichkeiten. Wenn man Glück hat, hat es auch davor dann praktisch noch die Herbstregenfälle ganz gut in Portugal gehabt. Und von dem her ist das natürlich ein interessantes ja, Ziel, um dort einfach die Pilzsaison für uns zu verlängern. Von den Funden her ist es auf jeden Fall spannend, dann auch mal in Korkeichenwäldern unterwegs zu sein und diese wärmeliebenden Arten zu sehen. Also das ist für uns dann interessant. Andererseits ist es natürlich auch im Sommer für uns interessant, auf Exkursionsfahrten nach Skandinavien zu fahren, wo es dann eben auch diese extremst, ja, einsamen und nicht berührten Wälder gibt. Das ist sehr, sehr schön, um dort auch eben ja im sauren Bereich interessante Pilze zu finden. In Skandinavien darf man sich es aber nicht so vorstellen, dass das alles unberührt ist. Also man muss dann schon auch in die Nationalparks und dort in einsame Ecken fahren, weil in Skandinavien ist auch viel, sage ich mal, Forstwirtschaft für die Papierindustrie. Also da wird auch oftmals ein Kahlschlag gemacht dort. Aber dadurch, dass es halt dann doch nicht so intensiv bewirtschaftet ist, das ganze Land, da kommen dann halt doch auch wieder in den Wäldern, die vielleicht noch gar nicht alt sind, doch dann trotzdem auch, ja, die armen Pilze, also die nährstoffarme Wälder bevorzugen, kommen dann auch recht bald wieder auf. Aber so
Ja,
mag ich
cool.
einfach die ganze Bandbreite. Ich kann wirklich gar nicht sagen, dass jetzt da irgendwo im Norden, dass das besonders spannend ist oder dass im Süden jenes besonders spannend ist. Es ist wirklich die ganze Bandbreite.
Das glaube ich dir, ja. Je mehr man sieht, ne, desto schwieriger ist es ja dann auch, sich zu entscheiden, was war jetzt
Absolut.
das Tollste.
Ja.
Habt ihr denn im Ausland auch wissenschaftliche Aufträge oder sind das wirklich nur so private Weiterbildungsexkursionen, sage ich mal, und so ein bisschen Urlaub wahrscheinlich auch?
Also im Ausland ist es lediglich für uns einfach ja der Spaß und die eigene Fortbildung. Also um halt vieles zu sehen und um sich in Ruhe auch mal mit bestimmten Pilzgruppen zu beschäftigen. Es ist ja während der Pilzsaison, wenn wir Seminare geben, ist es ja alles sehr, sehr eng getaktet. Und ja, man erklärt dann oftmals ganz viel den Anfängern über Fliegenpilz und Steinpilz und so weiter, hat aber dann auch gar nicht mehr abends großartig die Zeit und Energie, sich jetzt vielleicht noch irgendwie einen kleinen braunen Erlenschnitzling oder irgendwie so das genauer anzugucken. Und von dem her ist es dann schön, wenn man einfach dann die Zeit hat, dort auf Exkursionsreise sich mit bestimmten Pilzgruppen ja genauer zu beschäftigen.
Ja, du hast ja gerade schon angesprochen, so abends nach den Seminaren, da ist man auch schon ganz schön kaputt. Und hat man da überhaupt noch Motivation, sich weiter mit Pilz zu beschäftigen? Oder bist du dann einfach Feierabend gut ist, jetzt lass ich es auch mal gut sein.
Also in der Tat ist es so, Seminare geben ist wirklich extremst anstrengend. Also es ist wirklich der ganze Tag gefüllt mit ja, Aufmerksamkeit. Also sprich, man hat eigentlich da keine freie Minute, weil man sich ja mit der Unterrichtstätigkeit, aber auch mit dem Organisatorischen und so weiter beschäftigen muss. Also was dann halt alles noch so im Hintergrund läuft. Also von dem her, ja, nach einem Seminartag oder eben auch, sage ich mal, nach mehreren Seminartagen, da ist man echt abends mal wirklich ganz schön K.O. Aber es ist trotzdem dann manchmal so, also mir ging es jetzt gerade am Wochenende so, da haben meine Pilzcoach-Seminare angefangen. Da hatte ich aber auf der Exkursion einfach interessante kleine Faserlinge gefunden, die ich nicht kannte. Und von dem her habe ich mich dann auch abends noch kurz ans Mikroskop hingesetzt, weil ich schon wissen wollte, ja, was das jetzt für Pilzchen waren.
Bei mir ist das zum Beispiel so, wenn es bei mir Richtung Winter geht, dann habe ich echt nicht mehr so viel Lust auf Pilze, muss ich ehrlich zugeben. Also dann habe ich mich irgendwie so von September bis, ja, oder von Juli bis November fast nur mit Pilzen beschäftigt und dann habe ich irgendwann auch keine Lust mehr. Ich habe halt auch noch andere Hobbys und da beschäftige ich mich echt lieber mit denen.
Also nach der Saison ist es vielleicht auch mal so, dass ich schon eine Woche irgendwie tatsächlich mal Pause brauche. Aber da gibt es ja dann wieder so andere tolle, interessante Dinge, die auch mit Pilzen zu tun haben, wie zum Beispiel Pilzzuchtexperimente, denen man sich dann mal in Ruhe widmen kann oder Färbeversuche zu machen. Also da ist einfach dann auch so dieses, ja, was ins Künstlerische so rübergeht oder so. Aber irgendwie hat es dann doch alles mit Pilzen zu tun.
Du kannst es nicht lassen.
Absolut.
Du hast es ja am Anfang schon erwähnt, du kommst wie fast alle von uns auch von den Speisepilzen zu den, ich sag mal, Pilzen im weitesten Sinne. Sammelst du denn heute auch noch Speisepilze? Und wenn ja, welche?
Also Speisepilze sammle ich schon auch noch und auch gerne, aber in dieser Seminarzeit, da komme ich gar nicht so viel dazu. Und auch oft ist es so bei den Exkursionen, die ich zum Beispiel gemeinsam mit meinem Mann mache oder so, da finden wir dann halt auch dieses und jenes interessante Pilzchen. Und dann steht eher das Interesse an verschiedenen Pilzarten im Vordergrund, als dass ich jetzt sage, okay, und jetzt muss ich dieses Feld, keine Ahnung, Pfifferlinge einsammeln. Aber was wir auf jeden Fall schon machen, ist, dass wir auch immer mal wieder neue Speisepilzarten ausprobieren, die wir vielleicht noch nie gegessen haben, weil ich es halt auch spannend finde, das den Teilnehmern dann auch zu sagen, weil manchmal steht dann irgendwie im Buch irgendwie minderwertiger Speisepilz und da finde ich, wird man oftmals ganz schön fehlgeleitet. Und von dem her möchte ich mir da auch selber ein Bild machen und deswegen probiere ich auch ganz gern mal die verschiedensten Speisepilzarten aus.
Da fällt mir gerade ein gutes Beispiel ein. In meinen Pilzbüchern stand immer der rehbraune Dachpilz, dass der geschmacklich minderwertig ist. Ich würde sagen, er ist jetzt nicht super lecker, aber er ist jetzt auch nicht super eklig. Habt ihr den schon mal gegessen?
Also ich habe den rehbraunen Dachpilz noch nie gegessen, aber so zum Thema nicht gut schmeckend oder minderwertig, in manchen Pilzbüchern steht drin, dass der Fichtenreiziger nicht so besonders lecker sei. Den finde ich jetzt zum Beispiel sehr, sehr lecker. Und als besser gilt zum Beispiel der Lachsreiziger, der bei der Tanne vorkommt. Und den mag ich zum Beispiel gar nicht. Für mich hat der irgendwie so einen metallischen Beigeschmack. Den kann ich zum Beispiel gar nicht leiden. Also von dem her, wie gesagt, man sollte sich immer selber ein Bild machen.
Du hast ja deinen Mann Lothar am Anfang schon erwähnt, dass ihr ganz viele Pilzkurse zusammen macht und so. Magst du uns mal erzählen, wie das damals war, wie ihr euch kennengelernt habt? Habt ihr euch dann auf dem Kurs kennengelernt oder woanders?
Ja, tatsächlich war es so. Ich habe ja vorher schon gesagt, ich war früher viel in den Wäldern unterwegs und manchmal auch mit den Stuttgarter Pilzfreunden auf Exkursion. Aber ich wollte eben mehr lernen und dadurch, dass ich in Stuttgart gewohnt habe, habe ich eben rausgefunden, da gibt es in der Nähe von Schwäbisch Gmünd, was nicht so weit ist von Stuttgart, eine Pilzschule und da gibt es einen Herrn, der Pilzkurse anbietet. Und so bin ich tatsächlich mal ja auf eine Exkursion zu Lothar gekommen. Und so haben wir uns kennengelernt. Und ja, ein paar Monate später waren wir dann halt ein Paar.
Schön, ja.
Schön. Ja, es ist immer
Und
cool, wenn das so gut passt zwischen zwei Leuten, auch mit den Themen. Wenn ich das jetzt mal vergleiche mit meiner Freundin, ja, die kommt auch mal mit in den Wald, so, aber die ist ganz schnell genervt, wenn ich dann mich zu oft nach irgendeinem Pilz bücke.
Also das wäre bei uns jetzt tatsächlich auch extrem schwierig, wenn Lothar, für ihn sind Pilze ja sein Leben. Und von dem her, wenn ich jetzt sagen würde, oh Gott, Pilze und komm bloß nicht mit den dreckigen Sachen nach Hause und so weiter. Also von dem her, ja, das passt schon wirklich sehr, sehr gut bei uns.
Der Name Kriegelsteiner ist ja so im Pilzgeschäft, sage ich mal, auch echt bekannt. Ich denke, das liegt ja auch zu einem gewissen Teil daran, der Vater von Lothar, der German Kriegelsteiner, der hat ja auch ganz viel für die Deutsche Gesellschaft für Mykologie gemacht und so. Das scheint der Familie dann ja so ein bisschen in die Wiege gelegt zu sein, so dieses riesige Interesse an Pilzen, oder? Was denkst du dazu?
Es ist tatsächlich so, dass Lothar gemeinsam mit seinem Vater mit den Pilzen angefangen hat. Lothar war 4 und sein Vater halt irgendwie Ende 20. Und Lothar hat auch noch 4 weitere Geschwister. Die sind jetzt nicht so extremst pilzinteressiert. Also die kennen schon auch ein bisschen was, aber so in die Tiefe eingestiegen ist einfach Lothar. Aber wirklich gemeinsam mit seinem Vater. Von dem her hat er auch schon in seiner Kindheit und Jugend einfach ganz viel Zeit auf Pilzexkursionen verbracht und ist so einfach in dieses, ja, Business reingewachsen.
Naja, echt cool. Ja. Ja, du hast es in der Mitte vom Interview ungefähr auch schon erwähnt, Katharina, dass der Schwäbisch-Fränkische Wald jetzt auch, dass ihr merkt, dort fällt weniger Regen. Ne? Das sind ja auch so Probleme, die ganz stark mit der Klimaerwärmung, schätze ich mal, zusammenhängen. Wie siehst du das denn? Merkt ihr schon bei den Pilzen da die Veränderungen, die durch den Klimawandel hervortreten?
Also, was wir gerade aktuell merken bei diesen Seminaren, die mit Frühlingspilzen zu tun haben, dass da auch Arten zu finden sind, die man eigentlich momentan nicht so erwartet. Also, so in letzter Zeit haben wir einfach auch normale Herbstpilzarten, nenne ich es jetzt mal, gefunden, auch frische Trompetenpfifferlinge. Ja, also solche Dinge. Das gab es vor, sage ich mal, 20, 30 Jahren eher noch nicht hier im Schwäbisch-Fränkischen Wald. Und was natürlich auch ein großes Problem ist, sind solche trockenen Sommer. Also wenn ich da an früher denke, dann war die normale Pilzzeit, sage ich mal, so September, Oktober, das war ganz sicher, dass da eben die normale Speisepilzzeit ist. Heutzutage, wenn die Sommer extrem trocken sind, dann ist es im September oftmals so, dass man da echt fast keine Pilze findet, weil es da einfach noch gar nicht geregnet hat. Aber die Pilzzeit, die verschiebt sich dann irgendwie so nach hinten, Oktober, November und bis in den Dezember kann man oftmals dann noch Pilze finden, weil es da auch noch nicht Frost oder sowas gibt und von dem her ändert sich da schon einiges, ja.
Ich denke mal, es kommen dann auch immer mehr wärmeliebende Arten so aus dem Süden zu uns hoch, oder?
Wärmeliebende Arten, ganz klar. Also wenn ich so dran denke, schon von einigen Jahren habe ich auf der Schwäbischen Alb, also wirklich so in den Hochlagen, den blauen Rindenpilz gefunden. Also das war so früher nur so irgendwas, was man so aus dem Süden kannte. Und dann irgendwo so in den Hochlagen der Schwäbischen Alb. Also es ist tatsächlich so, dass auch wärmeliebende Arten immer höher aufsteigen.
Ja, die Schwäbische Alb ist ja dafür bekannt, dass das so eine kühle, kalte Region ist, ne?
Gerade die Höhenlagen, ja. Es gibt da schon auch warme Hänge und so, aber die Höhenlagen, da ist dann einfach sowas, mit dem rechnet man eigentlich nicht. Und solche Arten, die finden wir dann halt jetzt schon, ja, wärmeliebende Arten, wo man eigentlich denkt, echt, hier in dieser Höhenlage finde ich die und die Art, ja.
Ich denke auch ein großes Thema jetzt. Zusätzlich zu der Klimaerwärmung ist auch gerade bei euch, da habt ihr auch Landwirtschaft. Ja, ich kenne ja so ein bisschen die Gegend bei euch. Viele Wiesen sind da. Die Überdüngung ist ja schon ein großes Problem. Das hast du ja vorhin auch noch mal kurz angesprochen.
In der Tat, also die Überdüngung, also sprich viele Nährstoffeinträge, die natürlich nicht nur auf den Wiesen und Feldern bleiben, sondern die dann auch in Habitate hineingespült werden oder durch den Wind eben verfrachtet werden, aber auch Stickoxide aus der Luft, die zum Beispiel durch den Verkehr kommen. Dadurch gehen einfach bestimmte Pilze zurück. Normalerweise ist so dieses Waldhabitat eher sowas Nährstoffarmes traditionell. Und viele Pilzarten sind eben auf nährstoffarme Standorte angepasst. Und von dem her, durch diese große, große Fracht von Nährstoffen gehen viele Pilzarten zurück. Und ja, zum Beispiel gab es schon 2013 in der Z-Mekoll ein Bericht vom Professor Kuiper aus den Niederlanden, der auch dieses Thema Pilzrückgang thematisiert, gerade bei den Mykorrhiza-Pilzen, was einfach mit mehr Nährstoffeinträgen zu tun hat. Und ja, wenn ich jetzt auch eben an diese trockenen Sommer denke, Mykorrhiza-Pilze sorgen ja auch dafür, dass Pflanzen und speziell Bäume gut mit Wasser versorgt sind. Also das Pilzmyzel, was ja in Verbindung mit den Bäumen steht bei den Mykorrhiza-Pilzen, das schafft ja auch ganz schön viel Wasser für den Baum heran. Im Gegenzug bekommt er ja natürlich dann auch Zucker von dem Baum ab. Das ist ja diese Win-Win-Situation. Aber wenn wir dann praktisch weniger Mykorrhiza-Pilze in den Wäldern haben, dann sind natürlich die Bäume auch weniger mit Wasser versorgt und das ist schon auch ein Problem.
Das ist ja jetzt auch ein wirklich total vielschichtiges Thema, ne? Also, was ich da immer so, ich weiß immer nicht so genau, was man von der ganzen Situation halten soll, weil auf der einen Seite, ne, wir haben diese intensive Landwirtschaft und das ist ein Riesenproblem für unsere Natur. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch nicht gerechtfertigt, zu sagen, du böser Bauer, du machst hier unsere Natur kaputt. Ich denke immer daran, wie kann man die Situation verbessern? Und da fallen mir verschiedene Möglichkeiten ein, zum Beispiel Bioprodukte kaufen, ne? Oder auch beim Bauern mal direkt einkaufen, dass der das nicht mehr zu so Dumpingpreisen an irgendwelche riesen Supermarkt- und Molkereikonzerne verkaufen muss, seine Produkte. Ich weiß nicht, habt ihr da noch andere Ideen, Tipps, was man da machen kann, um die Situation hier für die Pilze zu verbessern?
Also ganz klar, Marius, da muss ich dir vollkommen recht geben, das ist ein total politisches Thema. Also ich will jetzt auch nicht sagen, ja, du böse Bauer, denn das ist einfach eine Situation, in die wir einfach ja aufgrund der ganzen wirtschaftlichen Situation und politischen Situation einfach auch reingedrängt wurden oder uns reindrängen haben lassen. Also das ist einfach auch müßig, darüber zu diskutieren. Aber ich sehe das auch ganz klar als politisches Thema. Und ich finde auch immer, ja, dann wird halt gesagt, dem Verbraucher, naja, klar, man kann doch durch seine Kaufentscheidung so viel da bewirken. Aber ich finde auch, es gibt einfach auch so viele Menschen, die haben gar nicht so die Entscheidungsmöglichkeit, einfach auch aus finanziellen Gründen. Und von dem her sehe ich es auch so, dass es viel, viel wichtiger wäre, dort eine politische Entscheidung zu treffen und nicht eben ja immer noch größere, immer noch industriellere Landwirtschaft zu fördern, sondern in eine ganz andere Richtung hier zu fördern. Also das fände ich total wichtig.
Die Massentierhaltung zum Beispiel, die ist ja auch ein generelles Problem, ne? Für die Pilze, aber auch für unsere Gesundheit. Wenn wir so viel Fleisch essen, ist es ja auch mega ungesund für uns. Das Klima leidet, die Landschaft leidet. Es ist eigentlich einer verdient, irgendein reicher Millionär, Tönnies oder wie er heißt, ne? Und der Rest, der ist dann halt, guckt in die Röhre so.
Auch mit dieser Massentierhaltung sehe ich es auch genauso wie du. Aber man könnte zum Beispiel auch durch politische Vorgaben oder durch Unterstützung hier auch noch in eine andere Richtung lenken. Zum Beispiel könnte man auch diese ganze Gülle von solchen Betrieben in eine Biogasanlage geben, dort Strom erzeugen und den Gärrest dann eben nicht auf Felder bringen, sondern den Gärrest dann so ähnlich, wie es eben dann auch bei unseren Abwässern funktioniert, in eine Kläranlage geben und diese Nährstoffrückstände dann wieder in elementaren Stickstoff umwandeln, so wie es in der Kläranlage funktioniert. Aber das sind einfach dann auch politische Dinge, klar. Da steckt dann viel Technik dahinter. Und da muss dann eben auch viel Geld in die Hand genommen worden werden. Aber sowas könnte natürlich auch gefördert werden, wenn man das möchte.
Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr vielschichtiges Thema, ne? Und da könnte man jetzt noch stundenlang drüber diskutieren, was da jetzt wie wo die richtigen Wege sind, ne? Ich denke mal, wenn man sich diese Sachen immer wieder vor Augen hält, das ist schon mal der erste Schritt, ne? Dass die Situation verbessert wird. Es muss was passieren, ne? Wir sitzen ja alle auf der Erde und wir haben nur die eine Erde. Und ich denke auch, die Pilze können da eigentlich ganz, haben da ganz viel Potenzial. Ja. Müssen wir einfach dranbleiben, motiviert sein und das Beste draus machen, schätze ich mal.
Ich sehe es auch so und ich denke auch schon überhaupt, so wie ihr es auch macht und wie wir es auch machen, einfach schon mal diese Zusammenhänge zu erklären, ist ja auch schon mal was ganz Wichtiges. Gerade jetzt vergangenes Wochenende Beim Start der Pilzcoach-Ausbildung habe ich einfach auch diese Zusammenhänge gleich mal erklärt und die meisten in dem Kurs sagten zu mir, sie haben noch nie über dieses Problem der Überdüngung gehört und was das für Auswirkungen hat und einfach, dass diese ganzen Vorgänge ja miteinander zu tun haben und miteinander vernetzt sind, da denken ganz viele Menschen nicht dran und drum finde ich eben auch solche Kurse, wie ihr es macht und wie wir es machen, ganz wichtig, um einfach auch auf diese Zusammenhänge darauf hinzuweisen.
Das hast du schön gesagt, ja. Das ist ja wirklich ein Evergreen, ne? Also das kann man gar nicht oft genug sagen. Und je mehr Leute davon Bescheid wissen, desto mündigere Entscheidungen können sie ja auch treffen. Und wenn sich das dann wie so ein Feuer verbreitet von einem zum nächsten, dann ist das ja eigentlich für alle ein Gewinn. Weil die, ich sage mal so, die Bauern zum Beispiel, die leiden ja auch unter der aktuellen Situation extrem. Ne? Die demonstrieren ja auch und so. Ja. Nur aus welchen Gründen ist halt immer so die Sache. Eigentlich, glaube ich, geht es uns alle was an. Und wir alle profitieren ja auch von einer intakten bäuerlichen Landwirtschaft.
Genau, also ich sag mal, eine naturnahe, kleinteilige bäuerliche Landwirtschaft, also ohne ja jetzt viel an Giftstoffen dazu zu geben, das fördert ja eher den Artenreichtum. Also so, ich sag mal, kleinteilige Bereiche, wie wir es dann manchmal auch gerade noch so in Portugal sehen, die sind extremst artenreich. Also das ist wunderbar. Bloß so große Industrieagrarwüsten, die sind einfach, ja, tot.
Gift. Ja. Ich finde, das merkt man auch immer ganz toll bei den Pilzen, zum Beispiel, wenn die Tiere auch mal auf nach draußen dürfen. Also so zum Beispiel Schafweiden oder Kuhweiden und so. Das ist ja dadurch, dass diese Tiere da grasen und so, hast du ja noch mal viel mehr Habitate, ne? Du hast Stellen, wo das Gras abgefressen ist, du hast Stellen, wo es noch hoch steht, dann hast du diese Kackhaufen, wo dann die Pilze drauf wachsen und so. Also es ist schon dann dadurch auch vielfältiger durch die naturnahe Bewirtschaftung mit Tieren zum Beispiel.
Genau, ja.
Extensive Landwirtschaft nennt sich das ja.
Ja, genau.
Ja, jetzt haben wir uns so richtig verquatscht, waren richtig im Redefluss. Normalerweise waren wir immer so ein bisschen vor, wann es zu Ende ist. Jetzt sind wir eigentlich schon durch mit unseren ganzen Fragen. Aber wir möchten dir natürlich noch die Möglichkeit geben, Katharina. Zum Schluss hast du noch irgendwas, was du den Zuhörern mitgeben möchtest? Vielleicht, ja, in Bezug auf Pilzen natürlich.
Ja, ich kann einfach nur empfehlen, in die Natur zu gehen, in die Wälder zu gehen, sich an den Pilzen zu erfreuen und ja, zu gucken, dass einfach möglichst wenig Einfluss passiert und von dem her, dass wir einfach auch gucken, dass die Natur geschützt wird, dass wir die Naturzusammenhänge verstehen. Und dass wir einfach auch noch in 50, 100 Jahren einfach uns an der großen Pilzvielfalt ja erfreuen können.
Ja, ich denke, das wünschen wir uns alle. Schöne Worte zum Abschluss.
Ja.
Dann bedanken wir uns, dass du da warst. Es war richtig schön.
Ja, ich habe
Und
mich zu bedanken. Es hat total Spaß gemacht mit euch beiden. Und ja, ich finde euren Podcast total toll, habe mir auch schon einige Folgen angehört und ja, macht einfach weiter so.
danke. Dann bis bald.
Bis bald.
Bis
Tschüss.
bald.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, die Katharina ist ja schon ein ganz schönes Tausendsasser, was die Pilze angeht, ne?
Ja.
Also ich muss auch sagen, so ihre Leidenschaft für die Rindenpilze, die kann ich jetzt nicht so teilen. Aber ja, es ist halt jeder Jeck ist anders, ne? Und von daher ist es ja auch alles gut. Wo ich mich ganz gut abgeholt gefühlt habe, weil so bei dem Thema Pilzurlaub so in anderen Ländern, ne? Also was sie da erzählt hat, Skandinavien, Nationalparks oder da in Portugal oder wo wir dann auch noch drüber gesprochen haben, als das Mikrofon aus war, war das Thema Rumänien. Da hat sie noch erzählt, weil das würde mich mal sehr reizen. Ich weiß
Wow.
nämlich, Rumänien hat so eine mega vielfältige Landschaft, Hochgebirge, Donaudelta, Siebenbürgen, das ist dann so mit so Ebenen, ne? Und da gibt es halt auch zum Teil in den Nationalparks noch viel unberührte Natur, leider auch so eine hochgradig kriminelle Holzmafia und so. Aber ja, das ist auf jeden Fall so eine Sache, die mich wirklich reizt, wo ich auch noch mich hätte noch lange mit ihr drüber unterhalten können.
Ja, das glaube ich. Auch so ein schöner Fortbildungsurlaub, sage ich mal. Das wäre echt toll. Mal in Gebiete, wo man sonst so gar nicht ist, weil ja, du und ich, wir fahren ja eigentlich nie so richtig in Urlaub. Und wenn, dann ist ja mal so für ein paar Tage innerhalb von Deutschland irgendwo.
Ja, meistens so.
Naja, aber so ein richtiger Auslandsurlaub, wo man nicht hinfliegen muss, das wäre
Ja,
schon cool.
das stimmt. Ganz langfristig, so ein kleiner Traum von mir ist es auch mal in Amerika Pilze sammeln zu gehen, muss ich sagen, weil Amerika ist ja auch ein riesiges Land und super vielfältig und so. Und ich glaube, in Amerika geht das auch noch ganz gut, weil dann kaufst du dir halt ein amerikanisches Pilzbuch und guckst dann mal, was du da so alles findest. Ich glaube, das wäre auch sehr spannend. Ganz wenige Leute hören hier diesen Podcast ja auch aus Amerika. Das können wir ja auch mal so ein bisschen nachgucken, wo er uns so zuhört. Also, wenn ihr da mal mehr Erfahrungen habt oder so, dann könnt ihr uns das ja gern auch mal in den Spotify-FAQs schreiben.
Cooles Pilzgebiet in Amerika.
Wäre das was für dich, so die Pilze hauptberuflich zu machen, Tobi? So wie Katharina?
Also ich bin ja schon dabei. Ich überlege auch ständig hin und her, wie das so für mich wäre. Weil mich interessieren natürlich auch die Pilze, die im Winter kommen, und Schlauchpilz, Becherlinge interessieren mich auch sehr. Und an Rindenpilzen hätte ich wahrscheinlich auch Spaß, wenn ich mich da mal genau mit beschäftigen würde. Also so das ganze Jahr über immer mal wieder was mit Pilzen zu machen, ja, aber ich glaube, dieses so fast jeden Tag irgendein Seminarkurs. Das ist schon anstrengend auch. Ich fand es im Herbst auch schon anstrengend. Es hat super viel Spaß gemacht, ne? Ich denke bei dir ja auch, so mit den
Ja.
Kursen und den Teilnehmern das beizubringen und so die Artenvielfalt zu zeigen. Ja, aber das jeden Tag oder fast jeden Tag ist schon ein
Ja,
bisschen schwierig.
auf jeden Fall kein leicht verdientes Geld. Ja. Das kann man sicher sagen.
Ja.
Ja, wir haben es ja gerade schon anklingen lassen. Tobi und ich machen auch Pilzveranstaltungen, aber allerdings so hauptsächlich in Südwestdeutschland. Ja, ich mache das im Saarland.
Und ich in Rheinland-Pfalz, in der Südpfalz, um genau zu sein.
Und wenn ihr da Lust habt, könnt ihr mal in der Podcast-Beschreibung nachschauen. Da haben wir unsere Homepages verlinkt. Da könnt ihr mal gucken, wenn ihr mal bei einer Exkursion oder bei einem Seminar von uns mitkommen wollt. Ansonsten freuen wir uns riesig, wenn ihr diesen Podcast hier weiterempfiehlt, wenn er euch gefällt oder wenn ihr, dass ihr ihn bewertet auf Spotify oder Apple. Wir empfehlen ja immer, diesen Podcast mit der Spotify-App zu machen, zu hören, weil man dann auch die Bilder sieht, wenn wir mal was zu Pilzen erklären.
Ihr könnt uns natürlich auch gerne mit einer kleinen Spende unterstützen. Da wären wir sehr dankbar für. Wir das Ganze ja sozusagen ehrenamtlich machen in unserer Freizeit. Das Ganze könnt ihr über PayPal machen. Das schreiben wir dann in die Podcast-Beschreibung. Ja, und wenn ihr selbst eine spannende Pilzpersönlichkeit seid oder jemanden kennt, der Lust hätte auf ein Interview, könnt ihr uns gerne schreiben. Unsere Kontaktadressen stehen ja auch in der Podcast-Beschreibung. Da könnt ihr uns, wie gesagt, jederzeit gerne kontaktieren.
Dann danken wir euch für euer Interesse, wünschen noch viel Freude mit den Pilzen. Bleibt da dran, das ist ein spannendes Thema. Habt ihr ja bei Katharina gemerkt, ne, dass es einen auch weit führen kann in verschiedene Länder oder in verschiedenste Pilzgruppen und Spezialistenwissen. Also lasst euch davon gerne motivieren. Hört hier gern nochmal rein und wir freuen uns, wenn ihr uns dann nochmal zuhört.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss! Der Pilzkompass.
Ein gemeinsames Podcast-Projekt von Tobias Traulich
Und Marius Seiler.